haben Gwen und Gideon ein Kind.
Sie hat versucht, ihn weniger scheiße zu schreiben.
Ich wäre so gerne in Kerstin Gears Gehirn.
Justice for Tante Maddie.
Ja, oh mein Gott, jetzt kommt was ganz Schlimmes.
Imagine, Madame Rossini wäre plötzlich die Böse gewesen.
Das wäre schon auch cool gewesen.
Grace und Fogg.
Oh, ich möchte ein Spin-off. Also wenn ich Kerstin Gier gewesen wäre, ich hätte geklagt.
Dann habe ich noch ein paar spicy Sachen.
Komm her, Kätzchen, lass uns ein Baby machen.
Ich werde richtig rot. Das ist deine Reaktion. Es gibt, also ich weiß nicht, gibt es ein neues Rubin Rot?
Mängelexemplar. Der Literaturpodcast bei Eldoradio. Mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen bei Mängelexemplar. Ich bin Henrike und mir gegenüber sitzt
Lea.
Ah, we're back, people.
Es ist Finale. Genau. Es ist nämlich vollbracht. Es wurde zu Ende verglichen. Es ist soweit. Wir sind beim dritten Teil angekommen bei Smaragdgrün.
Besser spät als nie. Es wird jetzt so richtig spannend. Es ist der dritte Teil mit den meisten Änderungen, mit einem ausführlicheren Ende und haltet euch fest, es gibt einen neuen Epilog, den Henrike noch nicht kennt. Sie weiß noch nicht, was drin steht.
Nee.
Und ich bin richtig gespannt, wie sie reagiert.
Wenn ihr also wissen wollt, was die ganzen Figuren aus dieser Reihe 15,5 Jahre später machen, was sie beruflich machen, wer ist noch zusammen, wer ist wieder zusammen. Bin so gespannt, ob Grace und Fogg zusammen sind endlich. Dann hört auf jeden Fall bis zum Ende. Also ja, vor allem der letzte Teil war Pain, Leute, das kann man so sagen. Der hat nicht nur die meisten Seiten, sondern wie gesagt auch die meisten Änderungen gehabt. Und um die Verwirrung komplett zu machen, haben wir uns dann auch noch in den letzten Tagen den dritten Film nochmal angeschaut. Das heißt also, in meinem Kopf sind jetzt 3 verschiedene Storylines, 2, die aus den Büchern, die sind relativ ähnlich und dann der Film gut. Kein Kommentar. aber wie auch immer, wir freuen uns, dass ihr bis hierhin dabei seid. Schreibt uns gerne bei Spotify eure Meinung zum neuen Smaragdgrün. Das würde mich interessieren. Oder bei Instagram, slidet in die DMs oder Kommis oder was auch immer.
Ja, wir gehen jetzt wieder ganz stringent durch, welche Änderungen uns aufgefallen sind, welche wir lustig finden. Und am Ende sprechen wir über den neuen Epilog und über das alternative Ende im Film, das es ja auf der DVD gibt, die Henrike extra gekauft hat.
So, bitte.
Wir haben extra einen DVD-Player organisiert, um diese DVD zu gucken.
Man hätte natürlich auch auf den Streaming-Diensten seines Vertrauens, aber da gibt es dieses alternative Ende eben nicht.
Tja, Leute. So. Alles hier für diese Folge. Ja, damit sind es dann auch schon 4 Enden. Wow.
Ich habe wieder die erste Hälfte vom Buch verglichen, Lea die zweite. Und ich habe dieses Mal die zweite Hälfte nicht gelesen. Das heißt, heute gibt es hier eine Live-Reaction von Ende und Epilog. Ich bin quasi im Boot mit allen da draußen, die neue Version auch noch nicht gelesen haben. Ne, also wenn ihr natürlich nicht gespoilert werden wollt, dann hier ist auf jeden Fall die Warnung, dass es Spoiler geben wird. Das wird toll. Okay, los geht's. So, ich muss kurze Einweihung. Wir haben schon wieder Kategorien. Ob sie dieses Mal Sinn ergeben oder nicht, das ist ja jedes Mal hier so eine Wundertüte, haben wir ja festgestellt. Wir sind ja schon ein bisschen erfahren jetzt. Ja?
Wir haben jetzt andere Sachen gemacht, Leute.
Ja, different. Aber trotzdem sind sie alle bunt. Ich muss jetzt in mein eigenes Dokument und dann habe ich mir in dieser Tabelle von neu und alt alles bunt markiert. Es sieht aus.
Und so könnte ich ja nicht arbeiten.
Und ich hoffe, dass ich überhaupt dabei den Überblick noch behalte, weil das könnte schwierig werden. Also Lea ist dieses Mal verantwortlich für das Kategoriensystem, keine Ahnung. Falls es total schief geht, sie ist schuld. Wir fangen an mit Political Correctness, steht hier.
Ja.
Warte mal, ich gucke bei ihm, also es ist gelb, Textmarker gelb und wir haben schon wieder etwas, was diskriminiert wurde, was glaube ich in den letzten Teilen nicht war, nämlich Nick hat als Kind im alten Teil ganz entzückend gelispelt.
Oh.
Hallo? Hallo? Das ist auf jeden Fall rausgeflogen.
Aber warum?
Weil man sich dann doch darüber lustig macht, wenn Menschen lispeln.
Wurde sich denn darüber lustig gemacht oder hat er einfach gelispelt?
Nein, er hat ganz entzückend gelispelt. Es wurde halt verniedlicht, dass er einen Sprachfehler hat.
Okay, aber Nick ist ja auch noch wie alt? 10, ne?
Ja.
Okay. Ich habe mehrere Sachen zur Unterkategorie Frauen.
Ja, da habe ich allerdings auch einiges.
Ich habe richtig häufig, dass Kerstin ihr Mädchen zu Frauen verändert hat, weil sie irgendwelche Frauen im Alter von Ü18 als Mädchen bezeichnet hat und ihr das, glaube ich, aufgefallen ist. Also ein paar Mädchen wird zu jungen Frauen auf dem Ball, auf dem Gideon und Gwendolyn sind, sitzen im Alten nicht mehr ganz so hübsche Damen und es sind jetzt nicht mehr ganz so junge Damen. Also
oh mein Gott.
Die Altersdiskriminierung drin. Aber immerhin sehen sie jetzt noch gut aus.
Ja. Ich habe ganz am Anfang, da sagt der Arzt zu Lucy und Pauls Zeit, Dr. Harrison heißt er, der sagt auf jeden Fall, im letzten Jahr hat diese Marie Curie den Nobelpreis für Chemie erhalten. Und im neuen sagt er, auch gesellschaftlich machen wir große Fortschritte, da hat Paul recht. Im letzten Jahr hat eine Frau den Nobelpreis für Chemie erhalten, Marie Curie. Wo ich mir so dachte, ich glaube, die sind, ist das 1912 oder irgendwie drumrum irgendwann. Ah, es ist auch einfach.
Es passt SF. Schon, dass sie frauenfeindlich sind.
Eben, also das hätte man jetzt nicht. Naja. So, dann. Ximerius ist einfach frauenfeindlich. It is what it is. Man kann es jetzt hier mal so festhalten. Ximerius sagt, Mädchen sind wirklich die anstrengendste Sorte Mensch, die es gibt. Und da sagt Teenager.
Ich habe auch noch eins, ist mir gerade aufgefallen.
Ah, ja.
Fand ich sehr spannend. Es ist gegen Ende des Buchs, wo sie überlegen, wer in der Gegenwart der Verbündete des Grafen ist innerhalb der Loge. Und im Alten kommen nur die Männer in Frage. Da wird aufgezählt, naja, wer könnte es sein? Und dann grübeln sie so rum und sie denken auf natürlich Fogg und Dr. White und Mr. George rum. Und jetzt im Neuen hat sie auch reingeschrieben, der fiese Tanzlehrer, Madame Rossini und die nette Sekretärin. Und die waren halt im Alten von vornherein ausgeschlossen. Und das finde ich sehr gut, weil imagine, Madame Rossini wäre plötzlich die Böse gewesen.
Das wäre schon auch cool gewesen irgendwie. Naja, mir ist auch wieder aufgefallen, dass Kerstin Gier die Frauen selbstbewusster geschrieben hat. Es gibt nämlich jetzt eine Szene, wo Madame Rossini Giordano komplett zusammenfaltet.
Ui.
Und Mr. George danach so ein bisschen halb anerkennend, halb eingeschüchtert zu Gwendolyn sagt, er glaube, gegen Rossini hat der Maestro keine Chance. Dann habe ich noch an der Stelle, wo die Wächter das Zimmer von Gwen durchsuchen und den Chronographen suchen, da sagt Lady Arista, es ist immer noch ihr Haus, also es ist immer noch mein Haus. Und in der neuen Version sagt Tante Maddie, es ist auch mein Haus.
No!
Und das ist ja wieder so ein Bogen zu dem ersten Teil, gut, wo sie gesagt hat, dass sie genauso wie Lucas das Haus geerbt hat und es den beiden gehört hat. Und Lucas ist jetzt tot. Und dann hat halt Lady Arista leider, weil sie die Frau ist von Lucas, ist auch geerbt, aber jetzt gehört es ihnen halt beiden.
Justice for Tante Maddie. Kommen wir zu Körper. Wir machen es jetzt schnell durch. Lord Brompton hat echt gelitten.
Schon wieder.
In diesen Reihen. Es ist furchtbar. Lord Brompton bahnte sich schnaufend einen Weg. Ist nur noch Lord Brompton bahnte sich einen Weg. Ja, und es ist wirklich, es wurde alles rausgeschrieben. Zahlreiche Doppelkinne. Setzt seine Fettmasse in Bewegung. Mein Favorit war diesmal, wie ein galoppierendes Flusspferd schob er seinen massigen Leib durch die Menge.
Das
ist furchtbar.
Ja,
das
ist wirklich furchtbar.
Wirklich. Mir ist aber generell aufgefallen, dass sie einfach Menschen, die dick sind, rausgeschrieben hat. Also Gwendolyn führt Gideon durch ihr Treppenhaus und beschreibt so die Bilder an den Wänden. Und dann beschreibt sie eben ein Gemälde mit der Dicke auf dem Hocker. Und jetzt ist es der Erbsenkopf.
Okay, ich habe Ximerius natürlich wie immer, der sagt, die Wände im ersten Stock sind zum Teil doppelt gebaut. Dazwischen befinden sich Gänge, die definitiv nicht für Leute mit dicken Hinterteilen gedacht sind, so eng wie die sind. Und jetzt beschreibt er einfach nur, die Wände im ersten Stock sind zum Teil doppelt gebaut. Dazwischen befinden sich alte Personalgänge und sogar eine Treppe. Ich habe noch, es ist gemein, dass er sein Pferd Fat Annie genannt hat. Das Tier ist gärtenschlank, während er selbst aussieht wie ein Mastschwein mit Bart. Damit gemeint ist dieser Onkel, Urgroßonkel Hugh.
Ja.
Auf jeden Fall steht im Neuen jetzt, ich verstehe nie, warum das Pferd Fat Annie hieß. Im Gegensatz zu seinem Besitzer war es doch total schlank. Ne? So.
Ich habe eine Unterkategorie, die ich Afrika genannt habe.
Ja, da war ich verwirrt, weil das ist bei mir tatsächlich gar kein Thema gewesen. Okay.
Oh. Gwendolyn trägt ja so eine Perücke auf dem Kopf, wenn sie den Ball besuchen. Und im Alten heißt es, diese Perücke war so schwer wie die Krüge, die afrikanische Frauen auf ihrem Kopf trugen.
Mhm.
Im Neuen, die Perücke war erstaunlich gut austariert. Und im Alten weint Gwendolyn ganz viel wegen dieser Trennung mit Gideon.
Und wegen was sonst.
Und von ihren Tränen steht im Alten, könnte man ein afrikanisches Feld in der Trockenzeit zum Blühen bringen.
Oh mein Gott, nein, das geht gar nicht.
Und im Neuen ist es, ja, so viel geweint hat sie, man könnte die Wüste wieder zum Blühen bringen. Ein afrikanisches Feld?
Ein afrikanisches Feld und auch was für eine Wüste. Es ist immer noch irgendwie, also es gab so eine Wüste auf der Welt.
Das ist halt immerhin so ein relativ neutrales Bild, aber ein also immer nicht geschrieben, afrikanische Wüste.
Sie hat einfach geschrieben Wüste. Sie hat es offensichtlich reflektiert und geändert.
Ja.
Aber, und es ist nun mal vielleicht jetzt auch etwas mehr in der Breite der Gesellschaft angekommen, dass es einfach ignorant ist, sowas zu sagen.
Ja, das war es aber auch, Gott sei Dank, von der Afrika-Kategorie.
Ja, wild. Also bei mir war nichts mit Afrika.
Schön. Immerhin.
Charaktere sind bei mir übrigens lila. So, ich guck mal, wo lila ist bei mir. Es ist wieder Tante Maddie, die Queen, wird besser charakterisiert, indem sie einfach ein ultra funny Quote bekommt. Wenn Gwen sich einredet, dass Gideon sich doch in sie verliebt haben muss, und das diskutiert sie ja mit Lestrade aus, da sagt sie, aber wie sagt Tante Maddie immer, ein Optimist liegt genauso falsch wie ein Pessimist. Er ist dabei nur froher. Und da muss ich sagen, vielleicht auf die 12. Super.
Schön. Übrigens, großartiger Handlungsstrang. Also ich hasse nichts mehr als diesen Misskommunikationstrope in Büchern, wenn Charaktere einfach nicht miteinander reden und das die Handlung für 300 Seiten anspornt. Und ich finde es wirklich gut, dass Gwendolyn hier relativ schnell checkt. Ich glaube, der hat sich wirklich in mich verliebt.
Ja, genau.
Weil ich bin einfach toll.
Ja. Nee, da muss irgendwas dabei sein. Der hat ja nicht nur, der kann nicht so nur so getan haben.
Ja.
Und das finde ich, ja, finde ich tatsächlich auch gut, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Ja, ich finde das gut, weil sie so weiß, naja, der
hat. Sie hat ja auch recht.
Ja, voll.
So.
Gut gelöst.
Ja. Ja, oh mein Gott, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Das ist wirklich, ich glaube, das ist mein Feind des ganzen Buches. Bei mir geht es um Mr. George.
Ui, nein.
Der netteste Mensch der Welt hat einfach in der alten Version einen ganz komischen Moment. Okay, es fing an mit, ach mein Mädchen, sagt er zu Gwen. Das ist wirklich so out of character, dieser Satz. Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ob man es so gewohnt ist von Männern, dass sie solche Sachen machen, dass man dann selbst Männer auch so schreibt. Also Kerstin Gier, weißt du, was ich meine?
Ui, dass sie
findet,
denn jetzt?
Ja, dass sie findet, dass das dazugehört zu so einem alten Opa, dass sie dachte, das ist authentisch, das zu schreiben, aber so unterbewusst, wie auch immer. Sie sind auf dem Weg zur Schule und sagt Mr. George im Auto zu Gwen, du siehst übrigens wunderschön aus, das wollte ich dir die ganze Zeit schon sagen. Lea guckt mich mit sehr großen Augen an. Wie aus einem Gemälde entsprungen. Nur viel, viel schöner.
Ui.
Ja, ich glaube, schon damals hat Kerstin geahnt, dass das irgendwie ein bisschen unangenehm ist, denn vor lauter Verlegenheit vergisst Gwen dann ihren Kopf mit der Haarpracht zu ducken, als sie aus dem Auto steigt. Jetzt ist das alles raus, dass Mr. George das sagt. Jetzt sieht sie Mr. Whitman und Gideon auf dem Schulhof und vor lauter Schreck vergisst, weil sie die beiden gesehen hat, vergisst sie dann ihren Kopf zu ducken. Ich bin bei solchen Sachen auch immer so, klar, sie hat das jetzt rausgemacht. Auf der anderen Seite wäre es authentisch gewesen, dass er sowas sagt. Also, dass auch so ein ganz netter Opa, der die ganze Zeit sie so beschützt und total nett ist, so einen Ausrutscher hat, wahrscheinlich eigentlich...
Also, in Reality, ja.
Wahrscheinlich eigentlich authentisch.
Ich habe auch noch was Charakterisierendes, und zwar für Gideon. Es steht auch schon im Alten. Also es hätte einem auffallen können, aber im Neuen ist es wirklich mindestens an drei Stellen überbetont, was Gideon für ein Fahrzeug fährt. Du darfst jetzt mal raten.
Was?
Oh. Weil im Film ist es ja ein Motorrad.
Ein Bentley?
Mm-mm.
Ein Audi?
Mm-mm.
Ist es denn eine Marke?
Mhm.
Mercedes?
Nee.
Ein Opel oder sowas Komisches?
Er fährt ein Mini.
Oh, das ist echt out of character. Charlotte
aber irgendwie auch wieder geil, oder?
Nee, es ist irgendwie bescheuert.
Ich finde es geil.
War das damals so ein Trendauto? Vielleicht
keine
war so ein
Ahnung.
Mini Cooper damals ultra cool. Und neu?
Vielleicht.
Neu
das kann
vielleicht
sein.
Auch?
Aber ich finde, es ist ein bisschen...
Nee, Lea,
doch.
Gar nichts ist es. Es passt gar nicht zu Gideon. Guck mal, ich habe als erstes ein Bentley
ja,
gesagt.
Eben. Aber ich finde es gerade geil, dass er es nicht fährt.
Ja, aber das hatte safe keine Intention.
Ja, aber
in
deswegen hat sie es, glaube ich, jetzt überbetont, dass er diesen Mini fährt und er parkt schlecht ein. Das wird auch jedes Mal wieder
und
betont.
Und das ist neu?
Dass er schlecht einpackt, ja.
Mhm.
Und ich fand es sehr lustig, weil ich das schön fand. Ich dachte jetzt, boah, wenn der einen Mercedes fahren würde,
es würde viel, viel, viel besser passen.
Es wäre viel mehr Klischee.
Aber mögen wir Gideon überhaupt? Finden wir das jetzt gut, dass er so... Ja, finde ich jetzt auch.
Aber ich finde es gut, dass er ein Mini fährt. Zumindest ist er da nicht so.
Gut, es geht weiter mit Gwendolyn.
Ja.
Ich habe, glaube ich, gar nichts zu Gwendolyn, weil ich habe da keine Farbe.
Also Gwendolyn ist zum einen weniger dumm geschrieben.
Yay.
Gwendolyn weiß plötzlich for some reason, was ein Dietrich ist. Dann Gideon bedient im Alten mit einem metallenen Haken. Also knackt er so Schlösser auf. Und jetzt ist es ein Dietrich.
Ja.
Gideon kommt abends unangekündigt zum Hause Montrose. Und sie hat, ich glaube, noch ihre Schuluniform an und denkt im Alten, wer hätte ahnen können, dass ich heute Abend noch Besuch bekommen würde bei jemandem, bei dem mir mein Aussehen wichtig war. Und das Letzte ist raus. Das ist nur noch, wer hätte ahnen können, dass ich Besuch bekomme.
Also Schuluniformen generell, summa summarum muss man sagen, kommt in dieser Serie wirklich unfassbar schlecht weg.
Dabei ist es im Film, haben sie es gut gelöst, wenn ich es in der Schuluniform, wo man danach
ja,
irgendwie Bock
halt
hat, sich so einen Rock zu kaufen.
Geht. Es ist ein Schottenrock. Also finde ich geht.
Ich hatte so eine Phase.
Ja, nee, ich nicht. Aber die Schuluniform ist ja auch, also diese Jacken sind ja dunkelblau im Film.
Ja.
Und die sind ja, werden ja so überkrass beschrieben in den Büchern als Kartoffelbreigelb und so.
Stimmt,
die ganze Zeit.
Die pissgelbe Bluse.
Ja, generell, es ist alles immer so ein hässliches Gelb.
Ja.
Und das haben sie in den Filmen ein bisschen ausgeglichen.
Ich habe noch eine Änderung von ihrem Klingelton. Und zwar liegen Gwendolyn und Gideon in Gwendolyns Zimmer. Und das ist ein bisschen spicy zwischen denen. Also so Cassie Gear Spice halt. Dann werden sie unterbrochen, weil Leslie anruft und ihr Klingelton im Alten. Und remember, das ist nach dieser Ballszene, wo Gwendolyn ja abgestochen wird. Also sie stirbt halt fast. Und dann klingelt ihr Handy und der Klingelton ist Spiel mir das Lied vom Tod. Was ich sehr iconic finde im Alten. Und jetzt ist es Rolling in the Deep von Adele. Das ist so, hä?
Ja, das macht keinen Sinn.
Und das finde ich ein bisschen schade, weil das, ich fand das schon, so Spiel mir das Lied vom Tod hätte schon besser zu Gwendolyn gepasst, so wie ich sie lese.
Ja.
Und nicht Rolling in the Deep.
Nee, ich verstehe es auch nicht tatsächlich.
Ja.
Jetzt habe ich jetzt schon so 15 Sekunden drüber nachgedacht und es kommt aber noch nicht.
Nee. Okay, so. Okay. Gwen und Gideon.
Gwen und Gideon, warte, Farbe ist bei mir Türkis. Mhm. Oh, ja. Im Alten sagt Gideon zu Gwen, es ist wichtig, dass du mir vertraust. Und im Neuen sagt er, dass wir einander vertrauen.
Oh. Sie hat versucht, ihn weniger scheiße zu schreiben.
Einfach eine Sache, die dumm war. Also auch, die keinen Sinn ergeben hat. Nämlich, dass Gwen über Gideon sagt, im Alten, er ist einer der wenigen, die noch lebten. Also der anderen Zeitreisenden. Mhm. Einer der wenigen, die noch lebten. Und im Neuen sagt er, der einzige außer mir, der noch lebte. Obviously hat es im Alten keinen Sinn ergeben. Die einzigen sind, die noch leben.
Ich möchte hier einmal auflösen, das ist im Alten zwar auch drin, aber weil wir da gewisse Reels zu produziert haben, sie sagen im Neuen, wenn Lucy und Paul meine Eltern sind, sind wir dann verwandt? Und dann sagt Gideon, das war auch das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Aber der Vorfahre, den wir beide gemeinsam haben, ist der Vater der Zwillinge und der ist Jahrgang 1849. Und dann denkt Gwendolyn, das schien mir weit genug weg zu sein.
Ach, ja, ja. Ja, aber okay. Es war halt auch in Teil 3, dass Cassie Gear das aufgelöst hat, weil in den Teilen davor alle, glaube ich, screaming, crying waren, so nach dem Motto, oh mein Gott, Inzest.
Außer die, die wirklich diese Zwischenteile und diese Stammbäume minutiös durchgegangen sind. Ich glaube, die haben es gecheckt, aber da war ich zu voll für. So, und dann habe ich noch ein paar spicy Sachen.
Oha, die jetzt neu sind?
Mhm. Es sind viele Details. So, Gideon setzt sich im Alten vor sie und legt die Hände auf ihre Knie. Und jetzt im Neuen setzt er sich neben sie mit dem Rücken ans Bett und berührt ihre Wange mit seiner Hand und sowas. Also so kleine Sachen. Dann gibt es einen kompletten Abschnitt, den ich so mir hier reingetippt habe. Gwendolyn denkt, trotz der Aufregung kam ich nicht umhin, ihn ziemlich sexy zu finden, wie er sich selbst mit geübtem Griff Blut abnahm, wobei sich unter dem eng anliegenden T-Shirt die Muskeln seines trainierten Körpers abzeichneten.
Das ist neu.
Das ist komplett neu. Und Mr. George fragt, sieht sie nicht entzückend aus? Und dann sagt Gideon, ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen.
Oha. Im Neuen? Im ist Neuen. Neu.
Mhm. Ja, das war's.
So viel zu, er hat sich nicht in sie verliebt.
Echt mal. Lucy und Paul. Da hab
ja,
ich
nix. Echt nicht. Mm-mm. Mir ist einfach aufgefallen, das ist ja auch so ein bisschen angeblich laut Kerstin Gier der Grund gewesen, warum sie die Teile umschreiben wollte oder umgeschrieben hat. Sie hat einfach mehr erklärt, damit es irgendwie verständlicher wird, weil viele Menschen ja gesagt haben, sie haben das Ende nicht verstanden. Und uns ist auch eingefallen, also als wir das damals gelesen haben als Jugendliche, es war schon auch kompliziert.
Ja,
also ich habe das auch damals nicht verstanden. Ja.
Vielleicht sind wir auch dumm.
Vielleicht sind wir auch dumm, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute, die uns so in unsere DMs sliden und in unseren Spotify-Kommentaren sind, die haben immer alles geblickt.
Ja.
Also wirklich mit jedem Reim, der da in irgendeinem Zwischenteil mit irgendwelchen Tieren und Saphiren und Edelsteinen und das habe ich, also Leute, habe ich alles nicht verstanden. Sie hat Lucy und Paul auf jeden Fall mehr stattfinden lassen und also mehr in die Gespräche eingebunden. Zum Beispiel zwischen dem Opa, dem Lucas und Gwen. Im Alten zum Beispiel sagt Lucas, egal in welche Zeit Lucy und Paul ihn auch entführt haben, auf irgendeine Art und Weise wird er den Weg wieder zu mir gefunden haben. Und im Neuen sagt er dann, nach ihrem Ableben wieder zu mir gefunden haben.
Mhm.
Also das ist auch etwas, was irgendwie neu drin ist, dass Gwen auch bewusst ist, dass sie tot sind jetzt.
Mhm.
Sie sagt dann nämlich auch, du denkst also, Lucy und Paul sind gestorben. Ihr wird es klar, jetzt.
Ja,
und
auch tragisch.
Im Alten,
ne?
Teil ist es einfach, findet es nicht statt.
Grace und Fogg.
Oh. Ich möchte einen Spin-off.
Ja.
Es ist auch so funny, wie uns das als Kinder, als wir es gelesen haben, wirklich gar nicht aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe gar nicht gecheckt, was da war. Und jetzt bin ich wirklich so jedes Mal, wenn die beiden in einem Raum sind, bin ich so,
Wie wir jetzt gehen und Gwendolyn, machen nichts mehr mit uns, aber Grace und Fogg.
Oh, ja. Mir ist eine Sache aufgefallen, die in beiden Teilen ist, aber das ist wirklich so eine New Revelation war für mich, dass Grace einmal abends richtig gute Laune hat, weil sie mit einer Freundin verabredet ist. Und ich war so, never. Die trifft doch Fogg. Ich war so, nein.
Wir wollen das Spin-off jetzt.
Ja. So.
Das muss dann Enemies to Lovers sein und ich möchte es als so, das aber in Grown-Up, wie so ein Neo-Adult-Roman.
Also mit richtigem
in
Sex,
spicy.
Oder wie?
Ja, schon. Wenn Kerstin Gier Romantasy schreiben würde, gehört ihr ganz TikTok.
Ja.
Wow.
Stattdessen schreibt sie jetzt irgendwie Kinderbücher nur noch.
Ich schreibe Kinderbücher, ist auch okay, aber naja. Also, Grace und Fogg. Grace macht sich fertig, um mit Gwendolyn in die Loge zu fahren. Und im Neuen steht er jetzt. Angeblich braucht er Moms Unterschrift auf ein paar Papieren, also Fogg. Aber nach den merkwürdigen Fragen, die Fogg mir über Moms Privatleben gestellt hat, war ich sicher, dass es nur ein Vorwand war, um Mom wiederzusehen.
Süß.
Grace, das ist aber auch im Alten drin, zieht sich so richtig aufwendig um, irgendwie dreimal und fragt dann die ganze Zeit, ob das gut aussieht, was sie anhat und so. Und dann sitzt sie im Auto und fragt dann nochmal und dann sagt Gwendolyn, du siehst wirklich toll aus und so. Und dann sagt Grace, das ist schließlich kein Date, was sie da gerade hat mit Fogg. Und dann sagt sie noch, ich weiß, ich bin sonst nicht so eitel, aber bei manchen Ex-Freunden ist es irgendwie wichtiger, dass die auch Jahrzehnte später noch bereuen, einen schlecht behandelt zu haben.
Ja, Facts.
Boah.
True. Ich möchte kurz sagen, was gleich geblieben ist. Wie Leslie einfach damit umgeht, dass Raphael auf sie steht,
ja,
finde ich einfach Boss.
Ja,
also das ist
so
wirklich,
gut.
Ist es gleich geblieben, aber ich habe geschrieben, Alter. Krass. Sie sagt so, du wirst schon sehen, also sie sagt das so Gwen, du wirst schon sehen, morgen hat er mich schon wieder vergessen und nennt eine andere Mignon. Sie hat Schiss, sich in Raphael zu verlieben und sie hat den Weitblick, dass sie sagt, wenn er nur ein bisschen nach Gideon kommt, dann bricht er ihr eh nach einer Woche das Herz.
Ja.
Wir müssen alle mehr wie Leslie sein. Also, ja, Leslie einfach Queen schon wieder und das ist mir nicht aufgefallen die letzten Mal.
Ja. Lass doch mal den lustigen Kram machen.
Einfach lustig oder dumm.
Mhm.
Charlotte nennt Gideon Gid. Im Neuen. Einmal.
Was?
Auch nur einmal. Es kommt drüber wie so ein Fehler. Ja, fand ich auch eklig.
Leslie sagt im Alten, was für ein Tag, der toppt gestern nochmal. Und im Neuen sagt sie, was für ein Tag, der toppt gestern nochmal und da hat man dich erstochen.
Oh mein Gott. Das ist auch so dumm. Sie wünscht sich während ihres Heartbreaks die ganze Zeit, dass sie Schwindsucht hat wie James, weil man dann daran stirbt. Raus, auf jeden Fall.
Gut. Bei mir ist, also Giordano ist ja irgendwann einfach nicht mehr anwesend in der Loge. Und im Alten wird das gar nicht kommentiert und im Neuen heißt es, Giordano ist gestern nach Teneriffa in den Urlaub geflogen.
Im Neuen ist das neu. Okay.
Und diese Reisedestination ist so on point.
Ich habe was mich wirklich kernverwirrt hat. Also es geht um Partys in England im Vergleich zu Partys in Frankreich, wegen Raphael, weil er ja aus Frankreich kommt. Und dann sagt Leslie, im Alten, also so nach dem Motto, Partys in England sind viel langweiliger als da, wo du gewohnt hast vorher. Es sei denn, du magst Partys, bei denen die Eltern das Buffet bewachen, damit niemand was Alkoholisches in die Getränke oder über den Nachtisch kippt. Das ist im Alten. Im Neuen sagt sie, es sei denn, du magst Partys ohne Alkohol, dafür aber mit Eltern, die die ganze Zeit dabei sind und dafür sorgen, dass alle genug von den vitaminreichen Salaten zu sich nehmen. Ja, ich war auch disgusted. Was soll das? Das habe ich nicht verstanden.
Also es ist ja eine Anspielung auf diese Party bei Cynthia.
Ja.
Diese ist grün zu grün Party. Aber
ist grün zu grün.
Das ist das Motto.
Ich weiß. Aber es ist wirklich jetzt schon wieder so. Ich wäre so gerne in Kerstin Giers Gehirn. Es muss so toll sein. Ist grün zu grün.
Jetzt Zwischenteile. Ich habe das Zeugnis von Gideon.
Was für ein Zeugnis?
Bei den Wächtern. Man kann halt sich dann dadurch gucken, was die alles für Fächer hatten, er und Charlotte. Ich habe auch einen Zwischenteil mit den Zwillingen, die ausprobiert haben, was passiert, wenn man Pflanzen und Tiere durch die Zeit transportiert.
Oh.
Spoiler, nichts Gutes.
Oh Gott.
Wenn man sie zurück in die Vergangenheit transportiert, dann sterben die, verwelken und so weiter. Wenn man sie in die Zukunft mitnimmt, existieren sie einfach nicht mehr.
Ja. Ja, ich habe noch einen Tagebucheintrag von Maddie.
Oh, die habe ich nie. Warum?
Vom 12.05.1994.
Aha.
Von Lucys Verschwinden.
Oh.
Fogg sagt, Lucy hat Paul verführt, wie Eva Adam. Maddie sagt, Tagebuch, sie sieht das grundsätzlich immer andersherum und glaubt auch, es war die Schuld von Adam. Nicht von Eva. Ja, und dann gibt es noch eine Notiz von Lucy an Maddie und Arista, dass sie sich entschuldigt und dass sie es eines Tages verstehen werden.
Oh. Es ist ein Zwischenteil, ich glaube sogar von einem der Zwillinge, ein Protokoll, von dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endet.
Oh.
Ja. Und dass er irgendwie eine Rede hält Und dass Lady Tilney ihm das total verdirbt, weil sie darauf besteht, auch die tapferen Frauen zu loben und zu erwähnen und behauptet, dass in einer Welt, die von Frauen regiert würde, es nie zu Krieg gekommen wäre.
Slay. Wir können jetzt mal zu den Sachen kommen. Veränderter Plot.
Hast du richtig veränderten Plot?
Ich habe wirklich zwei Szenen, die wirklich fundamental umgeschrieben wurden.
Krass. Okay. Ja, hau mal raus.
Einmal, wie sie diese Truhe öffnen. Mhm. Das ist wirklich anders. Im Alten hat Leslie diesen Schlüssel um den Hals, den Gwen ihr irgendwann im ersten oder im zweiten Teil, ich glaube im ersten Teil von einer ihrer ersten Zeitreisen mitbringt, als Mitbringsel, die sie ja...
Der zufälligerweise in diese Kiste passt.
Genau, das ist mega random.
Ja. Und jetzt?
Genau, und jetzt ist es so, dass Mr. Bernard einfach die Truhe mit einem Brecheisen aufmacht. So, ich habe diese Szene gehabt, in der Gwen ins Jahr 1993 reist, um sich mit ihrem Opa zu treffen, landet sie ja im Wandschrank und das ist das Schlafzimmer von Glenda und Charles.
Ja.
Und im Neuen tut sie das auch, aber es ist wirklich so geil umgeschrieben. Oh, es ist so hilarious. Also wir sprechen jetzt übers Alte. Glenda hört ein Geräusch und fragt, Charles, hast du das gehört? Da ist Licht im Kleiderschrank. Dann kommandiert sie ihn rum, dass er aufstehen soll und nachschauen soll, sonst muss er im Nähzimmer schlafen. Und dann sagt sie, ach so, nee, das geht ja doch nicht, dass du im Nähzimmer schläfst, weil dann heißt es ja, wir hätten eine Ehekrise und sowas hätte sie nicht. Dann sagt Gwendolyn sich selbst, kein Wunder, dass sie geschieden waren. Man fragt sich nur, wie sie vorher noch die kleine Charlotte gezeugt haben. Dann hören sie im alten Teil auf, sich zu streiten und wollen dann schlafen. Charles schnarcht, Gwen geht aus dem Schrank raus. Dann sagt Glenda, da ist jemand, Charles. Sie sprintet runter, Lucas schnappt sie und buxiert sie in die Bibliothek und er geht hoch. Um das zu klären, kommt wieder runter und Glenda schimpft, dass sie Albträume seit der Hochzeit hat wegen Charles. Im Neuen wirklich wild. Im Neuen ist die Beziehung zwischen den beiden, sagen wir mal, liebevoller. Zwischen Charles und Glenda.
Nein.
Gwen landet auch im Wandschrank und hört gerade noch so, wie Tante Glenda sagt, Charles, mit 1 Milliarde A's. Heute ist der letzte fruchtbare Tag und dein Kätzchen hat das Negligé an, das du so magst. Ja. Dann sagt er, das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mich vor deinen Eltern als Versager bezeichnet hast. Nicht gerade förderlich für die Libido eines Mannes.
Ich werde richtig rot.
Dann sagt sie, jetzt übertreib doch nicht. Also es ist so, im Neuen wohnen sie eigentlich nicht dort, aber sie übernachten da gerade, weil sie einen Wasserrohrbruch haben. Und Glenda sagt, sie hätte gerade Streit mit Grace gehabt wegen Weihnachten. Also es wird einfach so ein bisschen ausgeschrieben noch, dass sie so gereizt ist, wenn sie viel Zeit mit ihrer Mutter verbringt und entschuldigt sich. Dann sagt Charles, das sagst du jetzt nur, weil du deine fruchtbaren Tage hast, aber ich verzeih's dir. Komm her, Kätzchen, lass uns ein Baby machen.
Oh, das möchte ich mit Grace und Fogg, doch nicht mit
Glenda und Charles. Ja, same. Gwen stirbt im Schrank, komplett 1 Milliarde Tode und denkt, Hilfe, ist heute die Nacht, in der Charlotte gezeugt wurde. Sie kann aber auch in ihrer ganzen Aufregung nicht so schnell rechnen. Also sie versucht dann zu rechnen, aber es funktioniert nicht. Dann, es wird immer schlimmer, ich kann das nicht.
Es wird noch schlimmer.
Ja, Glenda sagt, grrr, Tiger. Tiger, sie meint Charles. Ja, das war übrigens nicht Lea, das war ihr Stuhl, aber das hättest auch du sein können.
Weil ich hier wirklich, ich hänge nicht mehr im Mikro, Leute.
Sie hängt irgendwo im Raum. Dann fällt Gwen natürlich die Taschenlampe runter. Und die beiden sind halt auf Alarm. Also jetzt wissen Glenda und Charles, irgendwer ist in diesem Schrank. Und Gwen denkt sich, Angriff. Sie geht mit aus... Kannst du mal deinen Stuhl festhalten? Jetzt liegt die Frau. Die Frau liegt.
Ich muss mich hinstellen.
Ja, mach mal.
Ich kann nicht mehr ruhig sitzen.
Also, Gwen denkt sich Angriff, geht mit ausgestreckten Armen und starren Augen aus dem Schrank raus, an den Beinen vorbei und rennt herunter in die Bibliothek. Oh, das heißt, in der neuen Version sieht Glenda ihre Nichte, ich glaube, ein paar Jahre bevor die geboren wird. Charles sprintet hinterher. Es passiert wieder, Lucas nimmt sie, packt sie in die Bibliothek, macht die Tür zu. Charles spricht mit Lucas. Lucas gaslightet ihn komplett. Und dann geht er wieder rein und Gwen ist die ganze Zeit in der Bibliothek so komplett am Pacen und ist so, oh Gott, möglicherweise habe ich gerade die Zeugung von Charlotte verhindert.
Yo!
Oh mein Gott, Hilfe! Sie kommt gar nicht klar.
Hey, krass.
Ja, dann fragt Gwen Lucas nach Lucy und Paul. Das ist so smart, ob die im Haus sind, weil das ist ja 1993. Die sind ja da.
Ach,
und Lucas sagt, dass er auch darüber nachgedacht hat und dass sie aber nichts von Gwen wissen und er denkt, dass es besser ist, wenn er ihnen nichts erzählt von Gwen, weil Gwen ja noch erst geboren wird. Aber sie sind einfach im gleichen Haus und ist ihr jetzt aufgefallen.
Krass.
So.
Ich habe auch eine neue Szene. Das ist ausführlicher der Moment, wo Gwendolyn erfährt, dass Lucy und Paul ihre Eltern sind und dann springt sie mit Gideon zurück. Und das ist dann dieser Masterplan, den sie schmieden, dass sie halt dann gemeinsam dahinter kommen, was der Graf eigentlich für ein Spielchen spielt und wie sie ihn überlisten können. Und die gehen halt wirklich dezidiert durch, wie es sein kann, dass der Graf in der Gegenwart noch lebt. Denn das ist ja die große Conclusio, die dieses Finale vorbereitet, dass sie sagen, es geht gar nicht mehr darum zu verhindern, dass wir ihm dieses Serum geben. Der hat das schon längst bekommen.
Jetzt ist ja die Frage, wie setzen sie ihn trotzdem außer Gefecht?
Ja. Sie haben ja das Ass im Ärmel, dass der Graf nicht weiß, dass Gwendolyn unsterblich ist. Und sie haben ja durch den Chronographen von Lucy und Paul den Blutkreis geschlossen, denn da fehlte ja nur noch Gideons Blut. Und haben einmal schon dieses Salz, dieses Unsterblichkeitssalz ist im Buch übrigens ein Salz und keine Flüssigkeit.
Ah.
So, und dann ist der Plan, der Graf zwingt die beiden zurückzuspringen in die Vergangenheit. Er hält Gwendolyn als Geisel fest und sagt, er tut nur so, als wäre die eine Geisel, damit Gideon zu Lucy und Paul gehen kann und sagen kann, ey, der Graf hat eure Tochter, ihr rückt jetzt euer Blut raus oder der bringt eure Tochter um.
Ja.
Was der Graf nicht weiß, ist, dass die ja alle in einem Boot sitzen. Das heißt, Lucy und Paul geben freiwillig ihr Blut an Gideon.
Also sind sie quasi so, dass sie schon vermuten, dass irgendwer jetzt in der Loge der Graf sein
genau.
muss. Also
ja.
jetzt auch im Hier und Jetzt. Soweit sind
ja.
sie schon, dass sie das checken.
Genau.
Aber sie wissen nicht, wer es ist.
Genau, ja.
Okay.
Dann kommt diese ganze Geiselnummer. Der Graf hält Gwendolyn gefangen und vergiftet sie. Ich glaube, Zyankali oder so. Und sie stirbt auch. Gideon bringt das Blut von Lucy und Paul den Wächtern. Die Wächter schließen den Kreis. Gideon springt mit dem Salz zurück zum Grafen. Und sobald Gideon wieder in die Vergangenheit springt, holt Mr. Whitman eine Knarre, outet sich als Graf oder auf jeden Fall als Bösewicht und zwingt alle Wächter, sich in den Chronographenraum einzuschließen selber.
In beiden Teilen.
Mhm. Das Aha. Ende ist in beiden vom Prinzip her gleich. Und das hat auch damals schon Sinn gemacht. Man hat es noch nicht verstanden.
Man hat es nicht verstanden, weil es nicht erklärt wurde richtig.
Ja, Gideon sieht die bewusstlose Gwen bei dem Grafen. Der Graf verspricht ihr ein Gegengift zu geben, was er nicht tut. Ja, Gideon gibt ihm auf jeden Fall dann das Salz. Gwen springt tot, vermeintlich tot, in die Gegenwart zurück, wo sie auf Mr. Whitman trifft, der schon fleißig seine Koffer packt, um nach Brasilien abzuhauen. Weil, der denkt ja jetzt...
Er hat den Rubin ausgeschaltet.
Genau.
Und damit ist er für immer unsterblich.
Genau.
Und er weiß nicht, dass Gwen unsterblich ist.
Gwen kann ja nur sterben, wenn sie sich freiwillig opfert aus Liebe zu Gideon. Ja. Gwen hätte eigentlich fröhlich da rumliegen können und so tun können, als wäre sie tot. Das realisiert sie auch im Neuen tatsächlich. Das ist, glaube ich, im Alten nicht drin. Dass sie sich denkt, hätte ich mich einfach mal nicht als noch lebend geoutet, dann hätten wir dieses Problem gar nicht. Weil sie wacht dann natürlich auf und zeigt Mr. Whitman, dass sie noch lebt, wo man sich denkt, oh, you stupid girl. Mr. Whitman und Gwen sind in Dr. Whites Labor und Dr. White liegt da gefesselt an die Heizung, ausgenockt. Und der kleine Robert, der kleine Geist, steht neben ihm und ist richtig traurig, weil er nicht weiß, was mit seinem Papa passiert ist. Ja, Gwen outet sich jedenfalls als unsterblich. Der Graf checkt in dem Moment die Prophezeiung mit frei gewählt und sagt, ach geil, dann muss ich ja einfach nur Gideon umbringen. Dann sagt er, dann müssen wir nur 5 Minuten warten, dein Retter kommt bestimmt gleich angelaufen. Was natürlich auch so ist. Gideon kommt angelaufen, er schießt auf Gideon. Gideon liegt blutend am Boden. Aber Gideon hat natürlich das Unsterblichkeitssalz aus dem Chronographen von Lucy und Paul genommen.
Ist Warum also eigentlich?
Auch, die wussten ja die ganze Zeit, die einzige Schwäche, Gwendolyn umzubringen,
Ist Gideon.
Genau. Und dann kommt der große Moment von Mr. White. Der hat plötzlich sich von seiner Heizung losgemacht und zieht Mr. Whitman eins über und knockt ihn so aus. Und er sagt dann, auch wenn ich mir vorhin eingebildet habe, meinen Sohn zu sehen, er hat mir gezeigt, wo die Pistole und der Schlüssel für die Handschellen liegen. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Eine Träne löste sich aus seinem Augenwinkel.
Im neuen Neuen?
Ja.
No.
I nearly cried at this point. Und jetzt gibt es eben eine Zusatzszene nach diesem ganzen Drama. Basically, alle weinen, alle umarmen sich, entschuldigen sich. Fogg weint und umarmt Gideon.
Oh, Dr. Grace.
Nee, das ist
schade.
Die ist nicht present.
Wie im Film übrigens. Das ist uns dieses Mal aufgefallen
ja.
beim Smaragd-Grünschauen,
ja.
dass einfach Veronica Ferris fehlt.
Ja. Ja, und dann kommen wir zum Epilog. Und das hat mir ein bisschen die Schuhe ausgezogen.
Haben Gwen und Gideon ein Kind?
Also, 15,5 Jahre später, in Klammern steht, nur lesen, wenn ihr wirklich bereit seid. Denkt daran, Geschichten sind nie wirklich zu Ende, denn auch nach einem Happy End geht es ja immer weiter.
Das klingt schon mal nicht vielversprechend.
Also, es gibt verschiedene POVs. Die erste POV, der Graf sitzt seit 15,5 Jahren im Knast und sinniert dann so über seinen Alltag. Mr. George war sein Seelsorger, aber ist vor 4 Jahren gestorben. Und auch
nicht
Jake,
Mr. George,
ja.
No.
Und Jake White ist schon in Pension. Die Wächter haben sich nicht aufgelöst, sondern nutzen ihr Geld und ihr Netzwerk jetzt für so NGO-Arbeit.
Klar. Einfach und Modern Rotarier.
Nehmen jetzt auch weibliche Adepten auf.
Wow.
Was dem Grafen natürlich richtig gegen den Strich geht. Und jetzt darfst du mal raten, wer Adeptin bei den Wächtern ist.
Oh, Gwendolyn.
Nein.
Charlotte.
Mm-mm.
Grace?
Leslie.
Oh.
Leslie Hay ist so gut, dass das Gerücht umgeht, dass sie die neue Großmeisterin der Loge werden soll, wenn Fork in Rente geht.
Schlau.
So gut.
Ja, das ist gut.
Ja, und der Graf sinniert die ganze Zeit darüber, dass er irgendwelche Pläne hat, auszubrechen. Dann, klopf, klopf, sagte meine Tante Charlotte. So hab ich auch geguckt.
Was?
Ja, Tante Charlotte, denn das Ganze wird erzählt aus der Ich-Perspektive von der Tochter von Gideon und Gwendolyn.
Oh, wie heißt sie?
Henrietta Sophie.
Ich hatte kurz einen kleinen Herzstolpern. Was? Henrietta?
Henrietta Sophie.
Mhm. Warum das denn?
Sie beschreibt Mama Gwen, Tante Charlotte und Granny Grace.
Granny Grace.
Haben das Haus der Montroses renoviert und einen Buchladen eröffnet.
Oh, ne, komm. Geh mir
denn
weg.
Denn Gwen und Gideon sind natürlich noch zusammen. Gideon hat sein Medizinstudium beendet und sind danach erstmal sind sie durch die Welt gereist, klar.
Aber wie, though? Aber mit ihrem Chronographen? Die müssen ja elapsieren.
Nee, das ist auch erklärt, weil Gwendolyn und Gideon ja beide schon gestorben sind, müssen die jetzt scheinbar irgendwie nicht mehr elapsieren, weil die sind, deren Leben ist ja quasi schon vorbei und jetzt können sie, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht.
Das ist irgendwie ein bisschen,
ja.
Das ist ein Plot-Twist. Da hat sie mal eben den easy way out gefunden, weil sie sich gedacht hat, das ist schon anstrengend, dass sie jetzt ja jeden Tag elapsieren müssen. Ja.
Dann waren sie auf Weltreise mit ihrer kleinen Tochter und dann ist Lady Arista todkrank geworden. Und sie mussten wieder zurück nach London und sind halt dann wieder ins Haus der Montroses eingezogen. Und Gwen war wieder schwanger, diesmal mit Zwillingen. So, und jetzt sind wir halt in der POV von Henrietta Sophie, die morgens aufsteht und sie hat Geburtstag. Tante Charlotte kommt in ihr Zimmer und hat einen Kuchen im Arm. Sie ist verheiratet, also Charlotte, mit Mann Alexander und hat zwei Kinder, die heißen Mabel und Chester.
Passt gut.
Und ist
besser
wieder schwanger.
Besser als Henrietta Sophie, to be honest. Wo kommt das her?
So, die haben drei Katzen.
Wieso wohnen die alle immer noch in dem gleichen Haus? Hat man nicht irgendwie aus der Vergangenheit gelernt, dass
aber
das keine
das
gute Idee ist?
Ich finde das toll. Die Katzen heißen Lilly, Lola und Baron Rakotski.
Oh mein Gott. Ja. Wow.
Und der krasseste Plot-Twist, der zweitkrasseste Plot-Twist, die Tochter Henrietta sieht Xemerius.
Ach ja, den gibt's ja auch noch.
Mhm. Dann switchen wir zur POV von Gideon, der gerade von der Arbeit nach Hause kommt. Der arbeitet in der Klinik, in der der Mann von Charlotte Chefarzt ist. Und er beschreibt Gwendolyn als seine Frau, die Mutter seiner Kinder, die Liebe seines Lebens. So, und dann kommt Leslie Hay von ihrer Arbeit bei der Loge nach Hause. Jetzt erst bemerkte er Leslies Gesichtsausdruck. Himmel, sie war ja ganz blass unter ihren Sommersprossen. Was ist los, Leslie? Sie sah ihn ernst an. Ich fürchte, wir haben ein Problem.
Ende
des Buchs.
Oha. Oha.
Ja. What the fuck?
Scheiße, ich dachte, wir wären durch mit dem ganzen Bums.
Das ist deine Reaktion. Es gibt, also, ich weiß nicht, gibt es ein neues Rubin Rot?
Es klingt so, als würden sie da was planen, der Verlag und
What
die
the
Kerstin
fuck?
Gier. Ja.
Und findige Leser, die nicht ich sind, haben natürlich herausgefunden, dass alle POVs im Epilog aus der dritten Perspektive geschrieben sind, außer der von Henrietta Sophie. Der ist aus der Ich-Perspektive und deswegen glauben jetzt alle, dass sie die neue Protagonistin wird.
Ah, schlau.
Ja.
Es wird so ein bisschen wie die wilden Küken nach den wilden Hühnern.
Aber was sagst du dazu? Findest du das gut? Das ist ein, weil ich weiß es irgendwie nicht.
Ja, ich finde es irgendwie süß, aber irgendwie auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, man hat das jetzt nie vermisst, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Filmende, ganz kurz
oh.
noch. Ja, also im Film, wir haben jetzt nochmal geschaut, es gibt dieses eine Ende, wo sie dann in den 50ern sitzen, also Gwen und Gideon, und Gwen hat das dieses Elixier mit. Und im offiziellen Ende, was halt ganz normal auf der DVD kommt, wenn man diesen Film schaut, mischt sie dieses, das ist so ein Saft, in ihren Cocktail, und Gideon guckt sie so ganz ungläubig an und sagt, was machst du da? Und sie so, ja, man kann irgendwie, das nennt man Neutralisierung. Ja. Wenn man unsterblich ist und das dann trinkt, dann neutralisiert man sich und dann ist man wieder sterblich.
Klar.
Das finde ich auch so wirklich. Also dieser Film, we're not going down there. Wie unglaublich dieser Film. Mhm. Wir waren too stunned. Nicht nur die Dialoge, sondern auch die ganze Handlung. Ich hatte das vergessen.
Ich muss wirklich sagen, nachdem ich das Ende jetzt nochmal mit ausgewachsenem Hirn gelesen habe, macht es total Sinn, und Kerstin Gier hat es so sorgsam orchestriert,
dass der
alles,
Film,
ne, was in der Vergangenheit passiert, in der Gegenwart schon passiert ist, und dass es halt alles Sinn macht, und der Film...
Im Film ergibt gar nichts mehr Sinn.
Boah, der scheißt wirklich auf diese Raumzeit, auf dieses Kontinuum.
Also Lea hat mich, als wir den Film geguckt haben, zwischendurch einmal angeguckt und gesagt, also wirklich mit einem Unglauben im Gesicht, also wenn ich Kerstin Gier gewesen wäre, ich hätte geklagt. So. Mhm. Dann gibt es das alternative Ende, wo Gideon das Zeug trinkt und dann mit ihr zusammen unsterblich ist. Und der Dialog geht einmal so nach dem Motto, Gideon sagt zu ihr, oh mein Gott, willst du das wirklich so? Das musst du dir gut überlegen. Und in diesem alternativen Ding, was man dann irgendwie unter den Extras findet,
sagt er so,
dass er mit ihr alt wird.
Glaubst du wirklich, dass du so lange mit mir aushältst, weil die ja dann unsterblich sind? Und dann ist sie so, ja, natürlich, ich liebe dich.
Ja, das sagen sie den beiden.
Fertig.
Ende. Was findest du das bessere Ende? Dass sie beide unsterblich sind? Weil im Buch sind sie ja unsterblich.
Ja, das Buch endet damit, dass beide unsterblich sind. Das hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, und das finde ich auch nicht gut.
Nee, weil jetzt geht es für immer weiter. Sie kann für immer Spin-offs schreiben. Dann endet es irgendwann mit Kerstin Gier und nicht mit den Charakteren.
Ja, und vor allem finde ich es inkonsequent, denn das ist ja das, was den Grafen so böse macht, dass er diese Unsterblichkeit für sich haben will. Und natürlich wollten jetzt Gideon und Gwendolyn dafür keine Loge der Wächter gründen, die das über 300 Jahre versucht, die beiden unsterblich zu machen. Aber es fühlt sich ja irgendwie nicht richtig an, dass die beiden jetzt diese Kraft haben. Das ist ja, weiß ich nicht.
Ich habe da jetzt nicht so eine Meinung zu.
Ich finde es irgendwie komisch.
So, wir müssen das Ganze jetzt hier mal beenden. Wir haben auf jeden Fall dieses Mal uns überlegt, dass wir doch Kategorien machen. Haben wir ja sonst immer nicht gemacht. Aber wir machen es jetzt mal so stellvertretend für die gesamte Reihe.
Ja, wegen Lieblingszitat.
Ende. Da haben wir, glaube ich, das Gleiche.
Ja, es ist auch das Beste.
Das Lieblingszitat von uns beiden ist, zeigt, was du wirklich kannst. Das Wappen der Montroses.
Ja.
Lieblingsfigur?
Meines Ximerius.
Ja, okay, das stimmt. Der neue Ximerius, aber der neue, nicht der alte.
Ich fand den alten auch schon gut, aber da war ich ja auch noch small.
Ich habe ja schon Grace, aber ich glaube mittlerweile, dass es bei mir Veronica Ferris ist in dieser Rolle. Ich glaube, es ist gar nicht Grace wirklich.
Ich finde wirklich, sie haben Lucy und Grace wie Arsch auf einmal gecastet. Das passt so gut.
Ja, wow. Ja, voll. Josephine Preuß auch in der Rolle ihres Lebens.
Echt, wirklich.
Nach Türkisch für Anfänger. Ja.
Okay, Buch in einem Wort.
Oh, wahrscheinlich eine 3. Ich habe aufregend, weil ich das wirklich jetzt nochmal aufregend fand, das zu lesen. Mhm. Für mich ist es ähnlich wie bei Harry Potter. Deshalb habe ich auch Parallelwelt, weil ich finde, es ist eins dieser Bücher oder eine dieser Reihen, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist eine eigene Welt. Man ist in so einem eigenen Kosmos. Es schaffen nur so wenig Autorinnen, dass sie so wirklich etwas erschaffen, wo man das Gefühl hat, ja klar existiert das.
Ja.
Und ich habe auch Kindheit, weil es natürlich irgendwie süß ist, das jetzt zu lesen.
Ich hatte auch jetzt so Kindheit, Melancholie eher noch vielleicht.
Das war's.
Erstmal
grün
vielleicht.
Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen gestresst, weil jetzt nachdem ich diese neuen Informationen bekommen habe.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Folgt uns bei Insta, da kommen jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit noch mal ein bisschen kommt noch Edelstein-Trilogie-Content, aber dann kommen auch wirklich ganz viele andere tolle Sachen. Hört gerne unsere letzte Folge, Die Assistentin von Caro Wahl, und hört auch gerne unsere nächste Folge. Da sprechen wir nämlich über das neue Buch von Tara Luise Witwer. Nemesis Töchter, freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, mal wieder ein bisschen mehr Sachbuch.
Mehr Sachbuch, mehr Feminismus.
Weniger Zeitreisen.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss.